Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ob mit Aktienfonds oder ETF-Sparplänen, noch nie waren so viele Menschen an der Börse investiert. Knapp 13 Millionen sind es aktuell. Insbesondere bei jungen Menschen ist Traden in und ja vor allem per App. Und das ist ja erst so einmal eine positive Entwicklung. Geldanlage ist wichtig. Die gesetzliche Rente wird nämlich kaum noch reichen.
Mit Neo-Brokern, also Finanz-Apps fürs Smartphone, ist das Anlegen nämlich schon einfach geworden und also man kann sagen ziemlich einfach und natürlich vor allem auch günstig. Doch die EU könnte dem Geschäftsmodell bald einen Riegel vorschieben. Es geht konkret um das sogenannte Payment-for-Order-Flow-Modell. Was das heißt, hat uns Finanzcoach Margarete Honisch mal erklärt.
Wenn ich über einen Broker in eine Aktie investiere, habe ich verschiedene Handelsplattformen oder Börsen zur Auswahl. Bei Neobrokern ist es oft so, dass ich nur eine Handelsplattform zur Verfügung habe, an der ich dann handeln kann. Und der Neobroker profitiert davon, indem er sozusagen die Kunden und Kundinnen an diese Handelsplattform leitet.
Die Europäische Union will das jetzt ab 2026 verbieten. Der Grund: fehlende Transparenz und Auswahl. Anleger könnten so nicht einsehen, wie hoch die Kauf- oder Verkaufskurse an anderen Handelsplätzen seien. Und die Apps könnten junge Menschen zum Zocken verleiten. Ja, weil das Traden so günstig sei. So zumindest die Befürchtung der EU.
Erik Potzowait, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, ist Chef von Scalable Capital, einem der betroffenen Neobroker. Und die Neobroker kritisieren den Vorstoß der EU natürlich und fürchten, dass die Kosten für die Kundinnen und Kunden steigen könnten. Wir hören mal, was er sagt.
Ja, es trifft vor allem die kleinen Anleger, weil institutionelle oder größere Anleger, denen sind die Ordergebühren meistens nicht so wichtig. Ob ich jetzt 10, 20, 30 Euro zahle, ist insbesondere für kleine Anleger wichtig, denn eine Order für 100 Euro oder für 1000 Euro, die macht einfach keinen Sinn, wenn ich 10 Euro Ordergebühren zahle. Und insbesondere die ETF-Sparpläne, wo ich junge Anleger und Anlegerinnen früh in den Kapitalmarkt bekommen kann, also für 10 Euro, 20 Euro monatlichen ETF-Sparplan, das ist in der Tat bedroht und das wäre hier ein echter Bärendienst, wenn das Gesetz wirklich so käme.
Dass die Neobroker nun das mögliche EU-Gesetz kritisieren, ist natürlich wenig überraschend. Klar ist aber auch, dass gerade Trade Republic, Scalable Capital und Co. mit dafür gesorgt haben, dass Aktien und vor allem auch ETFs vor allem auch für viele Jüngere kein Fremdwort mehr sind. Gerade bei Menschen unter 30 gab es einen deutlichen Anstieg, so Margarete Honisch.
Hier gab es einen Zuwachs allein 2022 von 40%. Und im letzten Jahr konnte man sehen, dass mehr Frauen als Männer auch an der Börse investiert haben. Das sind Gruppen, die eigentlich wenig Geld zur Verfügung haben. Und dadurch waren natürlich auch diese Einstiegsbarrieren sehr niedrig, dass die dann entsprechend in den Markt einsteigen konnten und wirklich auch Aktien kaufen konnten.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Heute haben wir auch einen Neobroker zu Gast, beziehungsweise den CEO von einer Trading-App, die in den USA schon große Erfolge feiert und ja von einem Hamburger mitgegründet wurde.
Hört rein, abonniert uns und ja, bleibt uns gewogen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute sprechen wir mal mit jemandem, der sich gerade auf der anderen Seite des großen Teichs sozusagen befindet. Freuen wir uns sehr. Live Abraham ist da, Co-CEO von Public.com. Hi Live, schön, dass du da bist.
Hey, vielen Dank.
Hallo, hallo.
Ja, man könnte sagen, ein Hamburger Junge, der die USA unsicher macht. Aufgewachsen bist du in Groß-Hansdorf, glaube ich, ne? In Hamburg.
Das ist aber sehr gut geresearched hier, meine Güte.
Wahrscheinlich hat das ChatGPT aus sich ausgedacht.
Das stimmt. Dann in Deutschland schon einige berufliche Stationen gehabt, unter anderem bei Jung und Matt, das kennen vielleicht viele, das ist diese bekannte Werbeagentur und schon seit 2008 in den USA und hast da auch schon einige Unternehmen auch gegründet und verschiedene Jobs gehabt, bist Angel Investor und seit 2019 eben Co-Gründer und Co-CEO von public.com. Aber dann spulen wir nochmal kurz zurück. Warum USA? Kann man auch in Deutschland kann man viele schöne Dinge machen.
Genau, wie du ja gerade erwähnt hast, ich war ja damals in der Werbung. Und damals in der Werbung, ich war glaube ich auch von 2005 bis 2008 oder so. Und das war auch so der Moment, wo gerade in der kreativen Werbung damals auf der digitalen Seite halt viel passiert ist. Ne? Facebook wurde gerade größer, Twitter wurde gerade ne, wurde gerade ein bisschen bekannter, etc.
Und das iPhone.
Und das iPhone, genau, und das iPhone. Auf einmal kam irgendwie jeder mit seinen App-Ideen und so. Und da war Amerika schon ein bisschen weiter voraus zu der Zeit, at least. Und da gab es halt irgendwie ein, zwei Firmen in Amerika, die da halt sehr halt für diese Art von Arbeiten einfach sehr bekannt waren. Und dann ein Freund von mir und ich, wir haben uns beide halt damals bei Jungfirma kennengelernt, haben uns dann halt beworben bei ein paar Firmen international. Und das hat uns dann nach Amerika gebracht.
Ich dachte, ist halt so viel Geld verdient bei Jungen, dass man da in den USA sich niedergelassen hat.
Nee.
Gibt es ja auch ein paar Experten, die dann in die USA sind.
Ja. Falls du noch irgendjemanden von der Jungfirma kennst, dann weißt du, dass wir Jungfirma nicht für Gösendienst sind. dafür werde ich jetzt geschnappt von Jeremy. Aber
Das sind die immer mit einem Deutschland-Ticket durch Deutschland fahren.
Aber dann bist du da ja zu einer spannenden Zeit am Ende gelandet, ne? So mitten rein einmal Finanzkrise.
Ja, total, genau. Ich bin im August 2008 gelandet
kurz
echt
vorher.
Genau, ja, gerade als es da einfach mal losging. Und ich weiß noch, wie die Firma, wo ich war, die war aus so einem, so da ging es relativ gut zu der Zeit und so. Die ist eigentlich dann immer auch durch die Phase noch gewachsen. Deswegen war das so relativ okay. Aber es war schon ein bisschen so scary Zeit, ne? Also ich erinnere mich daran, dass irgendwie ein Designer kam irgendwie bei uns ins Office rein und der meinte halt so, ey, ich kann meine Savings gerade nicht anfassen, da komme ich gerade nicht ran an das Geld.
Hm.
So, die Bank ist gerade, so, die steht gerade still. Und so eine Sache einfach mal so mitzubekommen in dem Moment, das war schon ganz gut krass.
Wenn du das gerade ansprichst, ist ja noch gar nicht so lange her, da hat man das bei der Trading-Plattform Robinhood ähnliche Vorkommnisse, ne? Da gab es ja so ein bisschen Stress mit ein paar Aktien und dann kam man da auch nicht ran, konnte auch nicht. Also da gab es ja Ähnliches. Also es war halt nicht der Finanzcrash, der da im Hintergrund war, sondern andere Situationen. Ne?
Ja, also, ne, ich mal gucken, wie ich da jetzt so drauf kommentiere. Ne? Das ist ja logischerweise einer unserer Hauptmitbewerber in Amerika. Verschiedene Gründe zu den ganzen Sachen. Ne? Also es ist ja gerade als wenn du eine Bank bist, wenn du eine Brokerage bist, in Amerika genauso wie in Europa und sowas, gibt es logischerweise auch viele Dinge, wie halt so Capital Requirements und so Dinge, ne, wo es halt darauf ankommt, wie viel Kapital du eben auch so irgendwie haben musst, um operativ sein zu können und so weiter. Und speziell dann eben auch in Amerika hast du ja verschiedene, so von, wenn man die verschiedenen Level so anguckt, von den verschiedenen Teilen, die du so hast in so einem Business, da hast du halt das Clearing, was halt praktisch die Trades halt ausübt. Ne? Dann hast du die Brokerage, die wiederum halt eigentlich der Händler ist sozusagen und so weiter. Und das Clearing an sich speziell, da gab es einen ganz speziellen Moment während der GameStop-Situation. Das war in Januar, Februar 2021, weil was passiert ist, was halt so noch nie stattgefunden hat. Ne? Du hattest halt auf einmal bestimmte Stocks, die auf einmal so viel Trading-Volumen hatten und dieses Trading-Volumen halt so stark von Retail-Investoren getrieben war, dass dementsprechend eben die Firmen und Brokerages und Clearinghouses, die halt diese Trades und diese Retail-Investor halt Konten hatten, dass es da auf einmal eine Situation gab, wo auf einmal so Dinge wie zum Beispiel Capital Requirements auf einmal, ne, sich verhundertfacht haben und so weiter, von einem Tag auf den anderen. Weil halt so eine Art von Trading-Volume, die so konzentriert war auf so bestimmte Clearing-Firms, so bestimmte Brokers, dass es halt so noch nie stattgefunden hatte. Mhm. Und das hat in dem Moment dann eben halt Stress aufs System gepackt, ne? Wo dann eben auch unser grüner Competitor zum Beispiel dann eben auch ein bisschen Probleme mit hatte zu der Zeit.
Mhm. Jetzt müsst du gleich uns wahrscheinlich auch für alle, die es nicht kennen, erklären, was ist public.com, weil ihr ja vor allem in den USA im Moment sehr erfolgreich schon seid, also schon Milliardenbewertungen. Bevor du das vielleicht erklärst, wie habt ihr es mit eurer Idee dann so Promis überzeugt, so wie Tony Hawk, Will Smith oder Scott Galloway, so ein bekannter Marketingprofessor, der auch Podcasts macht, und die Tennisspielerin Maria Sharapova? Habt ihr bei denen einzeln angeklopft oder haben die so einen Investmentclub, von dem wir nichts wissen, wo man nur eine Mail schreiben muss, oder wie war das?
Also ich gehe mal einmal ein Stück zurück, nur so ein bisschen mal zu erklären, was dahinter steckt. Und das wird auch ein bisschen public erklärt in dem Moment. Ne? Also sag mal, aktives Investieren, also aktives Stockpicken, ne? Wo man halt selber sich so die Stocks aussucht und so. Das, glaube ich, kulturell beziehen viele Menschen da, glaube ich, eher so das Daytrading. Ne? So das Thema, wo du halt sehr spekulativ sehr viel tradest und dann siehst du so deine Candle-Charts und ne, machst am Ende irgendwie noch Options-Trading in Amerika und so ganzer Krams. Und das hat eine sehr, nennen wir mal, growy, maskuline Kultur dahinter, ne, und alles halt sehr ein bisschen Risikobereich. Und dann in Amerika denkt man dann so an Jim Cramer und irgendwie David Daytrader, der irgendwie auf Twitter groß rumsaunt darüber und so weiter. Und das ist halt vom Ding her halt eine Kultur, die nicht necessary sehr, sehr, sehr offen ist sozusagen oder sehr etwas ist, wo halt viele Leute halt dann gerne mit sozusagen von Teil sein wollen. Ne? Und was wir gesehen haben im Moment, ist, dass das halt eben auch sehr stark so eine Art psychologische Barriere aufbaut für Menschen, warum sie überhaupt in den Märkten teilnehmen oder nicht teilnehmen. Und da haben wir gemerkt, so, Kurs Englisch hat halt dieses so, hey, to democratize the stock market, you have to change its culture. Und dementsprechend halt so dieser Kulturwandel um die Märkte und um das aktive Investieren. Und das war ein großer Part von, wie wir Public gegründet haben, so diese psychologische Barriere halt zu brechen. Ne? Mhm. Und dementsprechend haben wir eben damals auch gelauncht mit einem Social Layer um das App. Also ne, genau, in Public kannst du halt in Stocks investieren, ETFs, Krypto, Staatsanleihen, also US T-Bills in Amerika zum Beispiel, Alternatives, kannst du ein Stück Kunst investieren zum Beispiel auch und so eine ganze Dinge. Drumherum haben wir so ein Social Layer eben auch gebaut, wo du eben sehen könntest halt, okay, wer investiert noch, in was investieren die, was sind ne, die Kommentare von verschiedenen Menschen um die Märkte, was gerade passiert und so weiter. Das war ein großer Faktor für uns, um diese psychologische Barriere halt zu brechen. Wo halt in dem Moment Menschen sehen konnten, die halt ähnlich sind wie sie selbst und dementsprechend sich halt viel mehr mit den Märkten und mit aktivem Investieren auch irgendwie identifizieren konnten, ne? Als die Kultur, die halt um das aktive Investieren vorher stattgefunden hat oder vorher so bekannt war, als das halt anders war. Ein Teil davon führt die, um diese Perspektive so zu brechen, so, war auch Leute um die Märkte zu bringen, die du dort nicht necessarily erwarten würdest. Und da kam eben auch der Faktor her, dass wir gesagt haben, okay, können wir vielleicht so ein bisschen mehr popkulturelle Affinität schaffen? Und deswegen haben wir eben halt von Anfang an eben auch versucht, ein bisschen mehr bekannte Menschen halt, um die Firma rum aufzubauen, um die Märkte rum aufzubauen. Und du hast zum Beispiel Tony Hawk genannt. Mm. Tony Hawk zum Beispiel, einer seiner ersten Trades auf dem App, hat er Activision Blizzard gekauft und hat halt so geschrieben, wie halt, ne, das Tony Hawk Pro Skater, das Videospiel, was er rausgebracht hatte mit dem Publisher Activision Blizzard, was ein Public Traded Company in Amerika ist, wie das halt sein Leben verändert hat und sowas. Ne? Und du hast halt dann so verschiedene Geschichten, die dann eben auch Menschen so erzählen können, um ihre eigenen Investment-Journeys. Ne? Mhm. Und so. Und das war einer der großen Hauptfaktoren, warum wir eben auch versucht haben, so ein bisschen so Celebrities und so weiter halt um die Firma um aufzubauen.
Man braucht halt Influencer.
Ja, sehr viel Fachbegriffe.
Sorry.
Aber meine
auch
Frage
ganz viele Anglizismen, da bist du vorgewarnt.
Ja, genau.
Business Deutsch ist mittlerweile ein bisschen eingerostet. Wir versuchen es.
Aber du klingst nicht so krass amerikanisch. Es gibt ja auch manche Deutsche, die in Amerika wohnen, die klingen noch amerikanischer. Du hast dir dein Hochdeutsch sehr gut behalten.
Aber ich hatte vorhin die Frage mit Robin Hood nicht ohne Absicht gestellt. Diese Aktion damals bei Robin Hood hatte ja den Hintergrund eines Social, also eines Netzwerks von Reddit aus und anderen ging das ja rund. Und ihr macht ja genau so etwas, ein Social Network um eine Trading-Plattform herum. Gerade weil du das Beispiel auch angesprochen hast mit diesem Promi, der dann gesagt hat, hey, guck mal, ich habe mir die Aktie gekauft. Super, da krieg ich persönlich schon mal Gänsehaut, weil das haben wir ja, das heißt dann bei uns Insiderhandel und nennt sich das dann. Ne? Also er kann ja auch nicht immer lautere Absichten dahinter haben. Wie passt ihr da auf, dass da nicht die Anleger auf, also man kennt das ja, viele rennen dann solchen Leuten hinterher und investieren genauso. Und dann hat meistens nur einer einen Vorteil, dass der als erstes gekauft hat. Also wie verhindert ihr, dass sowas passiert? Und ich glaube, in den USA sind die Gesetze auch nicht gerade harmlos in der Richtung.
Also verschiedene Dinge da. Also erstmal Nummer eins ist die Kultur der Community treibt sehr stark, wie Menschen damit umgehen. Was du mit Dingen wie Wall Street Bets gesehen hast, ist, dass eine Community wie Wall Street Bets halt eine sehr spekulative Community ist. Deswegen heißt es ja auch Wall Street Bets und nicht Wall Street Long-Term Investments oder so. Und die sich eben auch sehr stark um Options Trading aufgebaut hat. Ne? Also wer Options Trading nicht kennt, Options Trading, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst, ist es halt, ne? Kann es ähnlich für dich sein, wie jetzt, wenn du einen Chip auf dem Roulette Table setzt, packst. Ne? Das ist halt sehr spekulativ, kann sehr spekulativ sein und kann halt auch sehr gefährlich sein für Leute, die halt nicht wissen, damit umzugehen. Ne? Und was wir in der ersten Phase, kurz wieder zurück, was wir jetzt gerade so in der ersten Phase gesehen haben, zu dieser ersten Phase von Trading-Apps, die in Amerika rausgekommen sind, genauso wie auch in Europa, ist, dass es halt sehr stark in der spekulativen Welt angefangen hat. Ne? Options-Trading in Amerika, CFD-Trading in Europa sehr viel. Ne? Und da ging's los. Ne? Und ich habe meine Theorien auf, warum es da losging, weil das kann ein profitables Business sein, ne? Theoretisch und so weiter. Aber es ist logischerweise etwas, wo Leute halt reinkommen können, wenn sie nicht wissen, was sie tun, können sie sich halt sehr schnell da verbrennen und Geld verlieren und so weiter. Dementsprechend, das ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich. Wir sind da relativ anders. Wir haben von Anfang an unser Business halt nicht im Options Trading aufgebaut. Wir haben unser Business aufgebaut, um dass Leute halt Portfolios aufbauen können, die sie halt für, ne, hoffentlich lange Zeiten weiter ausbauen und dementsprechend eher eine finanzielle Zukunft halt da ausbauen. Und dementsprechend auch sehr viel halt Kontext und Portfolios mitgeliefert. Der Social Angle in unserem Fall ist halt eine Art von Kontext. Wie du dir das vorstellen kannst, geht es halt weniger darum, das siehst du auch einfach in der Kultur von der Community. Wenn du auf Public gehst, einer der meist benutzten Hashtags ist Hashtag DCA, also steht für Dollar Cost Averaging, ne, was halt eigentlich eine Investmentstrategie ist, die halt sehr weit eigentlich so für, ne, mehr, ne, langhaltiges Investieren ist und wo es halt eher darum geht, dass du halt, ne, über einen Zeitraum halt länger eine Position am Stock aufbaust und so weiter. Mm. Und das andere, was du halt sehr stark siehst, ist halt, dass halt auch einfach sehr, sehr viel so Support existiert zwischen Community Members. Was du bei Public sehr stark siehst, ist, dass, sagen wir, ne, der Markt geht gerade, ne, stark runter. Du machst da eine Investment-App auf und du siehst einfach, dass das Chart, was ist rot und, ne, die Linie zeigt nach unten rechts und auf einmal kriegst du ein bisschen Panik. Wenn du in einer Umgebung bist, wo du nur auf dein Chart guckst, was stark passieren kann bei Menschen, ist aber, dass du einfach mal dann Panic Sales machst. Ne? Du kriegst ein bisschen Panik und du verkaufst vielleicht an einem Ort, wo du eigentlich gar nicht hätte verkaufen sollst oder so. Ne? Mhm. Das kann sehr stark passieren. Was aber passiert ist, wenn du in so einer Community bist, wo again auch die Kultur der Community halt viel mehr darum aufgebaut ist, um Support, um Long-Term Investing, also um, ne, Portfolio aufbauen und nicht Spekulation, ist, dass du auf einmal eher siehst, okay, was passiert in den Märkten gerade? Lern darüber und sehe, wie andere Menschen damit umgehen. Und dass das am Ende halt dieser Support und dieser Kontext auf zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, am Ende etwas sein kann, was sehr, sehr hilfreich ist für viele Menschen. Und die Community in dem Moment eben auch einfach auch nur einen Faktor ist. Also nur eine, ne, Source of Information im Moment. Ne? Andere kann Daten im Map sein, kann Informationen über die Latest Earnings Report etc. etc. Und so. Und da sehen wir wirklich die Stärke in Community. Ne? Die Stärke in Community ist in dem Support, den Menschen miteinander haben können, nicht in den Spekulationen. Und deswegen Wall Street Bets und der Public Community zu vergleichen, ist einfach halt zwei ganz verschiedene Dinge. Und die Kultur der Community, würde ich sagen, ist sehr, 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 sehr wichtig in der Hinsicht auf, ob das Nutzen für Menschen bringt oder ob das Gefahr für Menschen bringt.
Wenn du dich jetzt mal so rauszoomst, hättet ihr das auch so in Deutschland oder Europa so groß machen können? Mit dem Konzept auch? So schnell?
Wer weiß. Ey, keine Ahnung, schwer zu wissen, ne? Schwer zu wissen. Für uns, wir sind jetzt im vierten Jahr im Markt. Also wir sind im September 2019 sind wir gelauncht, ne, dann, und dementsprechend, wir sind immer noch eine sehr, 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 sehr junge Firma. Und ich würde schon sagen, so, ja, haben wir voll richtig gemacht. Ja, ich würde schon sagen, wir haben voll richtig gemacht. Ne? Also so ein bisschen Erfolg kommt auch von dem eigenen Tun, na klar. Wir haben aber auch viel Glück gehabt. Ne? 2020 war logischerweise ein Markt, der wirklich verändert hat, wie Retail-Investor halt Teil der Markt sind. Du siehst das in den Zahlen, ne? Also die Participation, also das Trading-Volumen in Amerika von Retail-Investoren war vor 2020 so zwischen, ne, 8-10%, und jetzt bist du bei zwischen 20-30%. Das hat sich wirklich seit 2020 drastisch verändert, ist aber auch seitdem nicht runtergegangen. Das ist in Amerika immer noch direkt genauso, wie es damals war. Das war nicht halt einfach nur ein etwas, was halt temporär zu der Zeit von, ne, Zero-Interest-Policies waren oder so, sondern das, ne, wurde dadurch halt wahrscheinlich angestoßen, aber ist halt bis heute immer noch da geblieben.
Mhm. Jetzt habt ihr ganz frisch angekündigt, nach England zu gehen, also London, glaube ich. Ne? Warum, möchte ich die Frage da trotzdem nochmal stellen, warum nicht Deutschland? Ich zähle mal auf Scalable. Wir haben hier Trade Republic, wir haben Weltsparen und noch ein paar andere, die echt super und groß sind, in Europa quasi führend, N26 zu nennen als Bank auch noch oder ähnliches. Also eigentlich empfand ich Deutschland immer, so aus den Gesprächen, die wir auch hatten, als Fintech-Markt hervorragend. Warum zuerst nach England? Damit seid ihr außerhalb der EU auch. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, zuerst den Schritt von mir aus direkt nach Deutschland zu machen, um auch den EU-Raum zu beackern?
England macht für uns Sinn, weil erstmal wegen einfach englischer Sprache, da geht's los. Mhm. Ne? Und dementsprechend ist es halt für uns halt einfach einfacher zu lokalisieren als in einem Markt, wo speziell auf Deutschland würde ich sagen, dass die meisten Deutschen dann schon die Expectation haben, dass die Experience dann eben auch in deutscher Sprache ist und ne, Customer Service auch Deutsch spricht und so eine Dinge, ne, und so. Auf der anderen Seite, wie du gerade selber auch gesagt hast, Deutschland hat schon einen ziemlich guten Markt. Ne? Also Deutschland hat auch ziemlich gute Neobroker im Markt und so weiter. England ist noch nicht ganz so weit, nach unserer Meinung. Mhm. Und deswegen glauben wir, dass England da auch nochmal einfach ein guter Marktstart für uns auch eben einfach ist. Und das Dritte ist wirklich einfach von Regulatory Frameworks. Ne? Also die FCA in der UK, die hat ein paar, nennen wir es mal, der Regulatory, so Innovationen halt eigentlich schon fast gemacht, die es halt einfacher machen für wie uns auch in dem Markt zu expandieren und so weiter. Und dementsprechend kamen auch viele Dinge zusammen, die es für uns aber Sinn gemacht haben, dann in England anzufangen und dann von da aus dann weiter auch in andere Märkte. Ne? Also die Ambitionen sind schon da, auch weiter durch die anderen Märkten in der EU auch weiter zu expandieren. Mhm. Aber England war der logische erste Markt, der einfach Sinn macht für uns.
Wie seid ihr das dann angegangen? Habt ihr euch dann ähnlich wie in den USA auch Promis gesucht, die dann jetzt da starten? Oder geht ihr das an?
Elton John, genau.
Elton John. An Stars mangelt es den Engländern ja auch nicht.
Also, ne, mal gucken, was noch kommt. Ne, mal gucken, was noch kommt. Im Generellen ist es für uns eher so, wir sind natürlich in Amerika jetzt ein bisschen bekannter, haben aber auch zu der Zeit immer schon viel eben auch Partnerschaften gehabt mit, ne, Creatern, also YouTube, TikTok, ne, und so weiter. Viel so mit einfach auch verschiedenen, also Online-Finanzmagazinen und so weiter. Und dementsprechend haben wir schon so ein bisschen Awareness in der UK sowieso schon, wo wir glauben, dass das uns auch helfen wird, ein bisschen einen einfachen Start zu haben. Und von da aus geht's weiter. Ist aber auch wichtig, jetzt selbst mit dem UK-Launch, es ist der erste internationale Markt, den wir jetzt launchen. Und dementsprechend eben auch, Schritt für Schritt, weil es ist auch wichtig, dass wenn Leute onboarden, Leute sich jetzt halt unser ersten internationalen Customer werden, dass die eine gute Experience haben, dass das funktioniert, dass da keine Hiccups sind, ne, und so weiter. Also in unserem Space, wenn du mit dem Geld von Menschen handierst, dann ist auch einfach so Dinge wie ne, Product Health wichtiger als so dieses Move Fast, Break Things Mantra. Das geht in Fintech nicht. So, ne? Und dementsprechend, ne, Schritt für Schritt jetzt erstmal weiter ausrollen in UK und dann von da aus weiter.
Da müssen sich die europäischen Neobroker jetzt warm anziehen und ihr geht da mit den vielen US-Dollars hier und kauft Unternehmen ein oder wollt ihr generell also aus euch rauswachsen? Was habt ihr da vor?
Ja, also für uns ist logischerweise ein Wachstumsmarkt, ne? Also du hast nochmal weitere 70 Millionen plus, ne, Menschen, die theoretisch irgendwann Kunden sein könnten. Und wie wir schon meinten, ich glaube, dass der Markt einfach interessant ist von dem Status, wo der ist. Es gibt zum Beispiel sehr wenig so echte Zero-Commission Broker in der UK zum Beispiel auch, ne? Dementsprechend Dinge, wo du in Amerika eigentlich gar nicht mehr wirklich irgendwie competest, sowas wie Preis, ne? Ist auf einmal im UK-Markt wieder ein Thema, ne? Dementsprechend ist definitiv für uns halt einfach ein Growth-Markt, ne? Um einfach noch mehr Kunden zu akquirieren. Keine Frage.
Wie groß seid ihr jetzt, so Anzahl Mitarbeiter? Ihr habt ja auch ein Kopenhagen-Büro zum Beispiel. Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind so ungefähr 160. Meist davon in New York. Und dann in Kopenhagen sind wir jetzt so 40 plus.
Mit was? Es ist ja schon viel gemacht worden. Auch die hiesigen geben sich ja alle Mühe, immer neue Sachen zu machen. Die jungen Menschen, die jetzt ja auch in Aktien rummachen, in Apps, die freuen sich ja immer über schöne Gimmicks. Was kann man noch erwarten von den Neobrokern? Viel neu erfinden kann man ja nicht. Ne? Am Ende geht es darum, Aktien zu kaufen und Anleihen. Man Spiele spielen, man kann das
und ETFs natürlich.
Man kann da noch irgendwelche Games draufladen, aber gibt es da noch so technische Neuerungen, die da kommen?
Ja, definitiv. Also Nummer eins würde ich sagen, fängt es an, wenn du sagst technische Neuerung, fängt das an wirklich tief in der Infrastruktur. Da, glaube ich, geht's los. Und da ist eben auch, wo einfach viel Effizienz noch zu schaffen ist, die dementsprechend besser einfach, ne, günstiger macht für Leute. Ne? Das ist Nummer eins. Im Zweiten, in Amerika zum Beispiel, da haben wir ja zum Beispiel auch Collectibles gelauncht. Das heißt, du kannst zum Beispiel in einen Teil von einem Banksy investieren, ne? Also ein Stück Kunst, ne? Oder in einer Kollektion von Rare Sneakers, ne? Also kannst du, ne? Und so weiter. Und ich glaube, so dieses Thema, dass einfach noch mehr Asset Classes verfügbar gemacht werden für mehr Menschen einfacher. Das Thema ist, glaube ich, leider noch nicht durch. Und da wird noch viel passieren. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel selbst gemerkt in Amerika. Wir haben in Amerika, earlier dieses Jahr, haben wir gelauncht US T-Bills, also Staatsanleihen, die in Amerika wieder ganz gut aufgenommen sind. Ich glaube, jetzt letzte Woche, jetzt gerade, ist, glaube ich, 5,5% auf einer 6-Month T-Bill. Und was da zum Beispiel super interessant war für uns, war, dass ja, du kannst es vielleicht kaufen auf ein paar alten Stockbrokern und so. Aber du musst ein PDF-Formular ausfüllen, was du an den Support schickst. Oder du musst da halt irgendwie, ne, 6 Formfelder ausfüllen, die du verstehen musst und so weiter und so weiter. Und das haben wir halt so vereinfacht, dass du wirklich einfach halt Geld in einen sogenannten, wie nennt's, Treasury-Account reinlädst, das dann automatisch in 6 Months US T-Bills investiert wird, die automatisch bei Maturity halt wieder weitergekauft werden. Die kannst du jeden Tag verkaufen, wenn du willst. Dementsprechend kannst du jeden Tag dein Geld wieder rausnehmen, wenn du möchtest, ne? Und so weiter. Und das Ganze halt so vereinfacht worden ist, dass du halt auf einmal Geld von deinem JP Morgan Chase Account in US T-Bills investieren kannst, innerhalb von 20 Sekunden. Mhm. Was halt so einfach noch nicht möglich war. Und ich glaube, da ist aber noch so viel Effizienz und so viel einfach Vereinfachung, die noch stattfinden kann und wird, auf so viele andere Asset Classes. Und deswegen würde ich sagen, da ist noch ganz viel zu tun, was noch nicht stattfindet.
Ja, wir haben immer eine Schlussfrage. Oder hast du noch eine andere?
Nee, aber das wird doch schwierig. Die Schlussfrage.
Ja, aber du hast ja auch einen guten Blick auf den deutschen Fintech-Markt und den Fintech-Standort. Wenn du dem jetzt eine Schulnote geben müsstest, was du jetzt sollst, was wäre das so von sehr gut bis ungenügend?
Ganz ehrlich, ich finde, dass der deutsche Fintech-Markt sehr weit vorne ist. Und das siehst du auch einfach an, wie mature er ist. Das deutsche Wort für mature jetzt gerade, aber, ne? Also, wie weit er schon entwickelt ist gegenüber fast allen anderen europäischen Ländern, ne? Let's be honest. Dementsprechend würde ich dem schon eine Note geben. Was sind Schulnoten heutzutage? Was ist das?
1 bis 6,
ne? Geben wir das 2-, weil da ist auch noch was zu tun. Aber ich würde generell sagen, dass Deutschland schon ziemlich weit vorne ist.
Ja. Die Schulnoten sind gleich geblieben. Die Fintech-Szene hat sich weiterentwickelt, das Bildungssystem nicht.
Ja.
Das ist aber ein Thema für eine andere Folge.
Ja, vielen Dank, Live.
Danke,
Live. Ja, super, danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.